www.ruhrpott.de.
Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Christian Salo von der Alti GmbH. Anfang des Jahres haben wir gemeinsam mit Stefan Fritz von der GLS Investments ein kritisches Zwischenfazit zur Offenlegungsverordnung gezogen. 4 Monate später gibt es neue Entwicklungen am Markt. Die EU-Kommission hat sich den Fragen von Marktteilnehmern gestellt und Antworten dazu veröffentlicht. Zudem hat sie ein Konsultationspapier veröffentlicht zur Weiterentwicklung der sogenannten technischen Regulierungsstandards. Was bedeuten diese Entwicklungen für den Markt? Dazu habe ich wieder Herrn Stefan Fritz eingeladen und bitte ihn um ein Update aus seiner Sicht. Hallo, Herr Fritz, wie geht es Ihnen?
Schönen guten Tag, Herr Salo. Ich freue mich auf das Gespräch. Mir geht's gut.
Exzellent, schön, dass Sie wieder dabei sind. Steigen wir gleich ein. Die EU-Kommission hatte dieses Jahr ein besonderes Ostergeschenk für den nachhaltigen Anlagemarkt. Sie hat auf 10 Seiten 8 Fragen beantwortet. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist in der Tat ein lang erwartetes Ostergeschenk. Die Fragen sind ja bereits seit September letzten Jahres ausstehend. Kernfrage dabei war, was ist eigentlich eine nachhaltige Investition? Der Markt wartet hier sehnsüchtig auf Antwort und in der Zwischenzeit gab es ja da auch einige Entwicklungen. Die AMF, sozusagen die französische BaFin, ist mit eigenen Ideen vorgeprescht, dass man Mindestschwellen für Artikel 8 und für Artikel 9 braucht, beispielsweise zu den Ausschlusskriterien, dass es da keine fossilen Energien gibt. Und zudem gab es eine Konsultation zur Namensgebung von Nachhaltigkeitsfonds, die hier auch entsprechende Implikationen gehabt hätte. Im Vorfeld zu diesen Antworten gab es auch auch viele Herabstufungen am Markt, die auch medial kritisch begleitet wurden, vor allem bei ETFs, da viele davon ausgingen, dass sie die Anforderungen nicht mehr erfüllen. Der Markt suchte hier also nach Klarheit und wartete sehnsüchtig auf die Antworten.
Ja, und wie ist das Ergebnis? Hat die Kommission denn hier jetzt für Klarheit sorgen können?
Es ist wie üblich. Zum Teil ja, zum Teil aber leider auch nicht. Eines ist klar, die EU-Kommission bleibt ihrer Linie treu, dass eben innerhalb der Offenlegungsverordnung die Produktgestaltung frei ist hinsichtlich Artikel 8 oder Artikel 9. Jeder kann eben seine eigene Methodik wählen. Das ist eben ein klarer Hinweis, auch gegeben worden, dass Benchmark-Ansätze, die auf die EU-Benchmarks ausgerichtet sind, zum Beispiel Paris-Aligned-Benchmark oder Climate Transition-Benchmarks, als nachhaltige Investition gelten. Wichtig zudem, es gibt keinen Unterschied zwischen passiven und aktiven Ansätzen. Da gab es auch die eine oder andere unterschiedliche Sichtweise. Andererseits aber muss man auch sagen, die Kommission, sie will eben keine zusätzlichen Mindeststandards für Artikel 8 oder 9, wie von der AMF gefordert. Das heißt eben Methodenfreiheit. Das heißt aber genauso, dass es dazu führt, Anbieter werden unterschiedliche Ambitionsniveaus haben. Beispiel. Einer sagt, ab 20% Umsatz in nachhaltigen Geschäftsfeldern, zum Beispiel ein Mischkonzern, der ein bisschen was mit Windkraft und nachhaltiger Mobilität macht. Wenn der das mit mindestens 20% macht, dann klassifiziert er das gesamte Unternehmen als nachhaltig ein. Andere sind vielleicht da ein bisschen zurückhaltender und machen das erst ab 30% oder 50%. Es gibt aber, und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, aufgrund der Richtlinie zur Namensgebung der ESAs, eben ein Anreiz für Fondsanbieter, diese Schwelle eben nicht zu hoch anzusetzen. Man kann nur hoffen, dass es hier nicht zu einem Race to the Bottom kommt.
Ja, spannender Ansatz, klingt nach vielen Freiheitsgraden. Lassen Sie uns über Konsequenzen reden. Was sind die Konsequenzen daraus?
Es gibt verschiedene. Einerseits, oder Punkt 1, es kommt zu einem Flip-Flopping, so haben es manche Analysten genannt, bei der Klassifizierung einzelner Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung. Was heißt das konkret? Vor allem Klima-ETFs, die sich an den EU-Benchmarks ausgerichtet haben und häufig von Artikel 9 auf Artikel 8 runtergegangen sind, weil sie eben dachten, okay, sie können die Anforderungen nicht erfüllen, die können sich jetzt wieder hochklassifizieren lassen oder können das aktiv tun. Die zweite Konsequenz ist, dass der Ansatz, ab 20% in nachhaltige Geschäftsfelder zu investieren, dass dann eben das gesamte Unternehmen nachhaltig ist, das ist gewissermaßen ein Rettungsanker für Artikel 9 Fonds. Ne? Ansonsten wäre es wohl unmöglich gewesen, vor allem bei Listed-Aktienfonds den Artikel 9 Status zu bewahren, weil wir erinnern uns, Artikel 9 heißt 100% nachhaltige Investition auf Portfolioebene. Drittens, die Kommission sendet ein ganz klares Signal. Hier geht es um Offenlegungsverordnung, um Transparenz, eben nicht um die Definition von Qualitätsstandards. Und viertens, ein Hinweis, wenn Sie erlauben, unsere Sichtweise, was eine nachhaltige Investition ist, das haben wir ja bereits vor einigen Wochen beschrieben. Da hatten Sie ja ein Interview mit meiner Kollegin Frau Wagner.
Ja, danke für den Hinweis. Das Interview mit Frau Wagner können wir gerne nochmal die URL in die Shownotes nehmen. Ja, neben den Konsequenzen, wie fällt denn Ihr Urteil jetzt zu dieser neuen Sichtweise aus?
Nun, theoretisch kann man die Sichtweise nachvollziehen, aber praktisch Artikel 8 bzw. Artikel 9 wurden ja bereits als Label missbraucht. Und die Gefahr von Greenwashing ist damit weiter sehr, sehr hoch, solange es eben solch eine Methodenfreiheit gibt. Zu erwarten ist, dass zur Qualitätssicherung nachhaltiger Fonds es eben weitere Instrumente geben muss oder am Markt eingeführt werden, wie beispielsweise ein Labeling-System. Hier vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf den Podcast von des BVIs vor kurzem von Frau Dr. Magdalena Gruber, die das ein wenig eingeordnet hat, hier vielleicht als Hörertipp. Und vielleicht auch noch ein Hinweis, das EU-Eco-Label ist aufgrund ihr des aktuellen Designs und der Ausrichtung eigentlich ohne Relevanz für diese Entwicklung. Da hat sich ja gezeigt, dass nur die allerwenigsten Fonds sich hier für dieses Label qualifizieren würden und die Marktakzeptanz derzeit eher gering wäre.
Gut, wo wir bei Relevanz sind, welche weiteren Fragen sind denn von Relevanz?
Gut, die Relevanz von Benchmarks haben wir ja angesprochen. Dazu gab es nochmal eine extra Frage. Was vielleicht besonders hier nochmal hervorzuheben wäre, wäre Frage 6, weil das eine hohe praktische Relevanz hat. Die Frage eben, wie man PAIs berücksichtigen soll, was das konkret heißt. Nur die Offenlegung der Zahlen, die reicht eben nicht. Es müssen auch Vorkehrungen gezeigt werden, wie man eben negative Nachhaltigkeitsauswirkungen mitigieren will, eben durch verschiedene Schwellen oder eben auch Ausschlusskriterien. Zudem gibt es einige technische Klarstellungen, Schwelle 500 Mitarbeitende, wie sind die Mitarbeitenden genau zu zählen, Fragen zum Veröffentlichungsrhythmus regelmäßiger Berichte und auch Fragen zum CO2-Reduktionsziel bezüglich einer Anlagestrategie Artikel 9. Das sind so weitere Aspekte, die eben in diesem Dokument behandelt werden.
Noch ein Wort zur Konsultation an sich. Was hat es damit auf sich? Können Sie dies für uns bitte kurz einordnen?
Genau, wir haben ja jetzt hier nicht nur diesen Zehnseiter bekommen, sondern wieder ein umfassendes Dokument, in dem eben die Aufsichtsbehörden klarstellen, wie künftig sich diese Templates entwickeln sollen hinsichtlich Artikel 8, Artikel 9. Die Aufsichtsbehörden haben eben das Mandat von der EU-Kommission, die Offenlegungsverordnung und die technischen Regulierungsstandards zu prüfen und Antworten zu diesem Dokument sind eben bis 4. Juli möglich. Worum geht es inhaltlich? Es wurden folgende Änderungen eben vorgeschlagen. Zum einen sollten die sozialen PAI-Indikatoren, zum einen gibt es weitere soziale PAI-Indikatoren, zum Beispiel zu Steuern, Tabak oder auch zur Mitarbeitendenvergütung. Zum zweiten wurden Berechnungsmethoden verfeinert, insbesondere bisheriger PAI-Indikatoren. Zum dritten gibt es eben ergänzende Angaben in Templates, ob eben Fonds eine Reduzierung von Treibhausemissionen anstreben. Und was ebenfalls interessant ist, ist, dass die Offenlegung verbessert werden soll, wie eben das DNSH-Prinzip, das Do No Significantly Harm-Prinzip, sichergestellt wird. Das ist ja ein Bestandteil einer Definition einer nachhaltigen Investition gemäß Offenlegungsverordnung.
Abschließend noch ein Wort zur Taxonomie. Da gibt es ja auch Neuigkeiten. Können Sie die für uns bitte kurz einordnen und beschreiben?
Sehr gerne. Also endlich wurden ja die delegierten Rechtsakte für die verbliebenen 4 Umweltziele, auch Taxo 4 genannt, veröffentlicht. Ebenfalls gibt es leichte Anpassungen bei den Umweltzielen 1 und 2. Auch dies wurde lange erwartet. Die Konsultation, die geht jetzt noch bis Anfang Mai. Und in die Presse haben es diese Neuerungen vor allem deswegen geschafft, da nun auch Luftfahrt unter bestimmten Voraussetzungen als taxonomiekonform gelten kann. Es bleibt abzuwarten, inwiefern diese Neuerungen vom Finanzmarkt angenommen werden und dadurch die Glaubwürdigkeit der Taxonomie gestärkt wird. Für die GLS Investments, das vielleicht als letztes Wort, sind weder Investitionen in Atomkraft noch die Luftfahrt nachhaltig.
Ja, ein gutes Abschlusswort. Das war Stefan Fritz, der Spezialist Investmentfonds bei der GLS Investments. Vielen Dank für die Einordnung und die erhellenden, aber durchaus auch kritischen Worte. Herr Fritz, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de